Hörbares Oberösterreich. Arbeiten fürs Land ist der offizielle Podcast des Landes Oberösterreich. Einmal im Monat laden wir Sie ein, mit uns gemeinsam einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Es ist der Podcast für alle, die über Oberösterreich mehr als nur Bescheid wissen wollen, die sich über klassische Amtswege hinauswagen. Der Podcast beantwortet dabei Fragen wie etwa, was macht das Land Oberösterreich? Welche Services werden geboten? Welche Jobs hat der Landesdienst? Ich bin Christian Haubner und meine Gäste sind Expertinnen und Experten aus den verschiedensten Bereichen des Landesdienstes, die Ihnen exklusive Einblicke und wertvolle Infos liefern. In der heutigen Ausgabe könnten wir theoretisch ganz schön ins Schwitzen kommen. Es geht nämlich um den Sport in unserem Land und um das Sportland Oberösterreich. Vom Olympiazentrum auf der Linzer Gugl zu uns ins Studio heruntergekommen oder vermutlich heruntergeradelt oder heruntergelaufen sind die Sportphysiotherapeutin Theresa Stöbig und der stellvertretende Landessportdirektor Magister Hannes Seyer. Schön, dass ihr da seid.
Danke für die Einladung.
Hannes, du bist stellvertretender Landessportdirektor. Bedeutet das, es ist deine Aufgabe, alle Menschen im Land fitter, gesünder, sportlicher zu machen? Oder geht es bei deiner Tätigkeit auch um andere Dinge?
Ein Ziel ist es natürlich, dass wir die Menschen fitter, sportlicher und für den Sport begeistern. Klar, das ist für uns eine Hauptaufgabe, aber unser Aufgabenbereich ist natürlich sehr vielfältig und als Landessportdirektor, Stellvertreter, in erster Linie sind meine Aufgaben im Olympiazentrum, im Leistungssport, im Talentezentrum, wo wir versuchen, unsere Talente auf dem Weg zum Spitzensport zu begleiten. Das ist für uns auch eine sehr wichtige Aufgabe, so diesen roten Faden nennen wir das im Olympiazentrum immer, dass die Talente auch schon von den Top-Physiotherapeuten, Top-Medizinern betreut werden, damit sie später einmal, und das ist das Ziel im Leistungssport, bei Olympia, bei Europameisterschaften, bei Weltmeisterschaften gut performen.
Das hat für dich vermutlich den großen Vorteil, dass du alle ganz erfolgreichen Spitzensportlerinnen und Spitzensportler auch persönlich kennst.
Ja, das ist schon so. Ich bin doch schon einige Zeit lang im Geschäft, war selber auch einige Jahre im Nationalteam, im Tischtennis-Nationalteam gemeinsam mit Werner Schlager und mit Dingy, die kennt man, dem späteren Weltmeister Werner Schlager. War dann 20 Jahre Landestrainer für Tischtennis, ein Traumjob für mich, weil man hier Jugendliche begleiten kann auf dem Weg zum Sport. Also ich habe da auch mein Hobby zum Beruf machen können und ja. Und von dieser Zeit her kenne ich natürlich schon viele, viele Sportlerinnen und Sportler und das kann ich schon vorweg sagen, das sind echt Top-Persönlichkeiten, die bewegen wirklich etwas und sind Vorbilder für unsere Jugend.
Das heißt, deine Sammlung an Selfies mit Sportgrößen ist riesig vermutlich.
Ja, bei Selfies schicke ich immer andere nach vorne, aber im Hintergrund natürlich bewegen wir sehr, sehr viel. Und ich bin immer wieder begeistert, wenn man privat auch mit den Top-Athletinnen und Athleten zu tun hat, weil man merkt, welcher Mensch dahinter steckt, hinter diesen Leistungen. Und das sind echt, echt Top-Persönlichkeiten.
Muss man eigentlich, um Landessportdirektor zu werden, selbst auch sportlich sein? Hast du beim Bewerbungsgespräch einen Feldaufschwung vorführen müssen?
Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank waren da andere Gründe ausschlaggebend. Ja, für mich hat Sport hat mein Leben geprägt, schon von klein auf. Ja, ich habe es schon gesagt, ich war selber im Tischtennis-Nationalteam. Von dem her auch viele Facetten des Sports, auch als Funktionär in den Vereinen, in den Verbänden gearbeitet. Und ich habe vor 10 Jahren dann, wie Gerd Rummetshofer Landessportdirektor geworden ist, habe ich die Chance bekommen, in das Management, in die Organisation des Sports in Oberösterreich einzusteigen, was mir richtig Freude bereitet.
Du bist ja unter anderem verantwortlich für die Marke Sportland Oberösterreich. Wie gut ist denn dieses Sportland aufgestellt und wovon hängt es eigentlich ab, ob das Sportland gut oder weniger gut aufgestellt ist?
Die Aufstellung des Sportlandes Oberösterreich ist in erster Linie, dass wir Servicestelle sind für unsere Vereine, für unsere Verbände, für die Gemeinden. Wir haben in Oberösterreich 2500 Vereine, wir haben 60 Fachverbände, 3 Dachverbände und im Sportstättenbau arbeiten wir super mit vielen Gemeinden zusammen. So, das ist die Basis der Aufgabe im Sport in Oberösterreich. Ja, und da versuchen wir natürlich schon einiges zu bewirken. Das traue ich mir schon auch zu sagen. Wir sind in vielen Bereichen Role Model in Österreich. Gerade das Olympiazentrum, das wir angesprochen haben, das wird nachgemacht. Da werden wir kopiert von vielen anderen Bundesländern. Und hier weiß ich schon, dass wir gemeinsam mit unseren Vereinen und den ganz, ganz vielen Ehrenamtlichen, die möchte ich und muss man immer wieder erwähnen, ganz sicher vieles schaffen in Oberösterreich, was herzeigbar und was Vorbild ist für andere Bundesländer.
Theresa, kommen wir zu dir. Im Sport sind vor allem dann, wenn man ihn wettkampfmäßig oder gar professionell und damit als Hauptberuf betreibt, die Betreuerinnen und Betreuer ganz wesentliche Bestandteile. Welche Rolle spielt denn dabei die Physiotherapie und worum geht's dabei? Sprechen wir da vom Auflockern der Muskulatur, vom Massieren oder ist das umfassender?
Also die Physiotherapie im Sport ist sehr, sehr umfassend. Ja. Es kommt immer ein bisschen drauf an, auf die Situation. Im Olympiazentrum arbeite ich sehr viel präventiv, sehr viel regenerativ. Aber natürlich haben wir auch leider immer wieder Athleten, die Verletzungen haben, wo wir halt an der Reha arbeiten, dass sie wieder schnell zurückkommen. Ja. Allerdings kommt es auch immer drauf an, sind wir im Nachwuchs unterwegs. Da ist man als Physiotherapeut eine sehr leitende Rolle in Richtung, wie pflegt sich der Athlet im Bereich des Körpers? Wie ja. kann man ihm aufklären, dass er einfach selbst für seine Regeneration zuständig ist? Wenn man jetzt einen Top-Athleten wie unseren Bernhard Reitzhammer hernimmt zum Beispiel, der hat tagtäglich seine 5, 6, 7 Stunden Training und der hat jeden Tag mindestens eine Stunde Physiotherapie plus Massage. Der kommt vom Wasser, der sagt, da hinten zwickt's heute, bin ich müde, heute sind die Beine müde, bitte auflockern. Oder man arbeitet da einfach präventiv, dass es gar nicht zu Verletzungen kommt.
Das ist ja. also ein richtiges Rundum-Service sozusagen.
Ja, das bieten wir für unsere Top-Sportler im Olympiazentrum an. Also da geht sehr viele Stationen ab, vom Masseur zum Physiotherapeuten, zum Beweglichkeitstrainer, zum Krafttrainer. Also das ist wirklich ein Rundum-Service-Paket. Aber nur so funktioniert der Sport. Das ist alles so ausgereizt. Es ist die Technik, es ist das Equipment am Ende. Da ist jetzt die Regeneration ein riesengroßer Faktor, wo man noch sehr viel rausholen kann.
Ja, betreust du eigentlich Sportlerinnen und Sportler aller Disziplinen?
Ja, im Olympiazentrum haben wir sehr, sehr viele Sportarten. Ich komme persönlich aus dem Sportart Rudern, bin selbst dort gerudert, betreue das Rudernationalteam jetzt schon einige Jahre, war lange Trainerin und bin jetzt als Physiotherapeutin wieder retour. Aktuell fahre ich allerdings auch mit unserer Top-Tischtennisspielerin, mit der Sophia, ein bisschen durch die Weltgeschichte und bin da bei Wettkämpfen mit dabei. In Paris war ich bei den Olympischen Spielen, da haben wir natürlich alle Sportarten vor Ort. Man hat Zuständigkeitsbereiche, aber man ist natürlich für alle da.
Bei Sportlerinnen und Sportlern verschiedener Disziplinen gibt es vermutlich Unterschiede zu beachten. Einen Diskuswerfer wirst du möglicherweise anders behandeln müssen als eine Skiabfahrtsläuferin, ist das so?
Nein, bei den zwei Sportarten ist gar nicht so ein Unterschied. Oh, okay. Sie sind beide sehr muskulös.
Habe ich die richtigen ausgewählt?
Natürlich haben jeder seine spezifischen Problemstellen am Körper, würde ich sagen, einfach von der Belastung her. Es ist allerdings eher von der Muskelmasse, von der Körpergröße. Hin und wieder muss man sanfter sein, gerade Kunstturnerinnen oder eher leichtere Sportler oder auch Läufer, die sind sensibler oder Tischtennis ist ein ganz feinfühliger Sport. Beim Ruderer darf man hin und wieder pure Gewalt anwenden. Also das ist schon, ist eher da der Unterschied in der Betreuung, ja.
Okay. Es stehen ja jetzt nicht jeden Tag sportliche Wettkämpfe an. Wie sieht denn ein typischer Arbeitstag von dir auf der Google so aus, also im Alltag sozusagen?
Ich bin grundsätzlich stundenweise an Athleten vergeben oder gebucht und es ist ganz unterschiedlich. Also ich habe wirklich eine Stunde, wo ich nur an der Bank bin, nur therapiere, massiere, was halt ansteht. Dann gehe ich wieder mit einem verletzten Athleten ins Wasser, begleite ihn beim Aquajoggen. Das haben alle recht gern, aber es hat einen riesengroßen Effekt. Dann gehe ich wieder mit Sportlern in die Kraftkammer, arbeite an der Rumpfstabilität. Wir haben im Olympiazentrum alle Möglichkeiten von Kletterwand. Also wir können uns sehr, sehr austoben. Also es ist sehr abwechslungsreich, die Arbeit im Olympiazentrum.
Da stelle ich mir ein bisschen so vor wie im Wellness-Ressort, nur dass es halt immer um Spitzenleistungen geht.
Ja, verwöhnt wird man nicht. Also der Athlet wird selten auch im Therapieraum verwöhnt. Natürlich, wenn sie einen harten Trainingstag haben, dann legen sie sich nicht gerne am Boden auf die Matte, sondern bitte auf die Liege. Das ist meistens eine Kompromisslösung.
Verstehe. Hannes, welche Sportstätten gibt es denn eigentlich im Land und wie viele Sportlerinnen und Sportler trainieren am Olympiazentrum?
Also wir definieren da immer einen Kader, einen Olympiakader, den wir im Olympiazentrum hauptsächlich trainieren. Das sind derzeit 110 Sportlerinnen und Sportler. Das sind die Top-Athletinnen und Athleten in Oberösterreich, deren Ziel EM, WM-Medaillen sind, Olympiamedaillen. Also so, das ist der Hauptkader. Dann haben wir 450 Talente im Talentezentrum. Da sind wir mit drei Schulen, mit drei Partnerschulen arbeiten wir da zusammen mit dem Burg-Honauer Straße, mit dem Georg von Beuerbach Gymnasium, mit der Handelsschule in der Rudiger Straße. Diese Talente sind die Zukunft für uns im Leistungssport und so, das sind unsere Hauptathletinnen und Athleten, die wir im Olympiazentrum betreuen. Und ja, die Sportstätten sind meistens das Um und Auf und meistens auch so die Schnittstelle oder die knappe Ressource in vielen Bereichen. Wir versuchen hier so in den Hauptsportdaten, wo wir in Oberösterreich Top-Vereine haben, Top-Landesverbände haben, Top-Sportlerinnen haben, dass wir da wirklich auch von der Infrastruktur her ein super Umfeld bieten. Beispielsweise, wir haben ein Turnleistungszentrum in Linz geschaffen, wir haben Leichtathletik-Trainingszentren geschaffen, auch eine Trainingshalle für die Leichtathletinnen und Leichtathleten. Wir haben Karate in Wels, ein Highlight und es wird uns gesagt, es ist eines der schönsten Ruderzentren Europas, ist das Kanu- und Ruderzentrum in Ottensheim. Wir haben die zwei Fußballstadien in Linz für LASK und für Blau-Weiß Linz in den letzten Jahren geschaffen und so versuchen wir auch in diesen Sportarten, die uns so wo wir besondere Erfolge sehen, auch die Infrastruktur herzustellen. Ganz besonders wichtig ist für uns Judo. Ja. Die Judoka gewinnen immer wieder Medaillen bei Olympia auch. Und der österreichische Judo-Verband hat vor einigen Jahren entschieden, das Olympiazentrum wird der Stützpunkt für das Judo-Nationalteam, die trainieren 30 Wochen im Jahr, ist das gesamte Judo-Nationalteam bei uns im Haus, weil wir ihnen auch eine Judo-Halle geboten haben, nach ihren Wünschen, und so funktioniert Spitzensport.
Du hast auch die Nachwuchsarbeit angesprochen, die vermutlich eine sehr, sehr wichtige Aufgabe ist. Habt ihr auch tatsächlich so eine Art Talente-Scouts, die ausschwärmen und schauen, welche Jugendlichen vielleicht besonders vielversprechend sind in sportlicher Hinsicht?
Das machen wir in zweierlei Hinsicht. Auf der einen Seite gehen unsere Sportwissenschaftlerinnen und Sportwissenschaftler in die Schulen, um Talente zu rekrutieren. Da werden sportmotorische Tests durchgeführt, die Besten werden eingeladen und so versucht man Kontakt zu den Talenten zu schaffen, auch zu den Eltern zu schaffen. Die sind hier ein ganz wichtiger Faktor, um die Talente gewinnen zu können. Zum anderen sind in den jeweiligen Sportarten die Fachtrainer, der Tischtennistrainer, der Schwimmtrainer und so weiter, natürlich auch im Bilde, welche Talente gibt es im Bundesland, und die kommen dann zu uns und ersuchen hier, die Talente zu betreuen. Und wenn der Trainer mit unseren Sportwissenschaftlern zusammenarbeitet, dann funktioniert das.
Eine gut geölte Maschinerie also. Ihr arbeitet beide im Olympiazentrum. Heißt das eigentlich so, weil dort nur Olympionikinnen und Olympioniken werken?
Nein, wir machen das anders. Der Name, das muss ich schon sagen, kommt vom Österreichischen Olympischen Komitee. Ja. Es gibt in Österreich derzeit 6 Trainingszentren, die diesen Namen Olympiazentrum tragen dürfen. Also man wird zertifiziert als Olympiazentrum. Das wird man, wenn man in den Bereichen Sportmedizin, Sportwissenschaft, Physiotherapie, Massage, Sportpsychologie, Ernährungswissenschaft, in diesen 5 Kernaufgaben, wenn man da top aufgestellt ist, und das sind wir, wird man vom ÖOC zertifiziert als Olympiazentrum. Also wir tragen schon diesen Namen, und das hat mit Olympia zu tun. Und in erster Linie ist das Ziel, die Athletinnen und Athleten top für Olympia vorzubereiten. Aber wir haben in Oberösterreich natürlich auch Sportarten, die nicht olympisch sind, und auch, wie vorher gesagt, die Talente. Und wir sehen das als roten Faden, dass wir hier im Olympiazentrum breiter aufgestellt sind und die Talente und die Sportler betreuen.
Im Spitzensport geht es natürlich auch immer um das schneller, höher, weiter und damit um Medaillen und um Siege letztlich. Wie sieht denn da die oberösterreichische Bilanz aus?
Ja, wir sind sehr stolz und wir haben eine riesige Freude mit unseren Athletinnen und Athleten, weil sie immer wieder auch international aufzeigen, dass sie Weltklasse sind. Mhm. Bei den Olympischen Spielen in Paris letztes Jahr, Österreich war dort mit 81 Athleten vertreten, Oberösterreich hat 19 gestellt, also auch von der Menge her haben wir eine große Mannschaft stellen können. Leider hat es dort ganz knapp nicht zu einer Medaille gereicht, aber die 5. Plätze von Sofia Pulkanova im Tischtennis oder Luke Weiß-Heiding in der Leichtathletik oder auch die Top-10-Plätze unserer Reiter oder unserer Schwimmer, Martin Espenberger, Simon Buchner. Also wenn man in so Hauptsportarten, die weltweit betrieben werden, unter den Top-10 in der Weltklasse ist, dann freuen wir uns. Aber neben Olympia gibt es natürlich auch Welt- und Europameisterschaften und für uns war natürlich ein Highlight der Europameistertitel von Sofia Pulcanova im Herbst bei der Heimeuropameisterschaft in Linz, wo gerade unser Team des Olympiazentrums, Theresa war, glaube ich, rund um die Uhr mit Sofia beisammen, Lukas, unser Athletiktrainer, Lukas Litzelfellner, betreut Sofia schon lange und Sofia hat das auch im ersten Interview gesagt, hat mich besonders gefreut. Sie bedankt sich beim Team des Olympiazentrums, einen Teil dieses Europameistertitels gebührt unserem Team und das macht dann schon riesige Freude.
Theresa, dann ist es aber genau genommen so, dass wenn jemand eine Medaille bei einem Großevent gewinnt, das ein Stück weit auch deine Medaille ist, oder?
Ein Stück weit, ja. Aber der Athlet oder die Athletin gewinnt die Medaille, aber natürlich so, wie es jetzt bei der Europameisterschaft war in Linz. Man kann schon wirklich sagen, es war ein rundum Sorglos-Paket, was ich und mein Team da rund um die Sofia gehabt haben, von spät in der Nacht gemeinsam essen, um ja von den Reportern wegzukommen, heimlich im Therapieraum. Also man macht da schon sehr viele Sachen rundherum, damit der Athlet einfach bestens performen kann. Und da gibt's ja im Hintergrund so viele Dinge, die man als Zuschauer einfach nicht weiß, was zwischen den einzelnen Spielen passiert oder ja, eine unserer Aufgaben war wirklich, die Sofia zu schnappen und zu sagen, komm, Umkleider weg, Reporter, kein Interview mehr, wir müssen regenerieren. Und genau das sind einfach die mini kleinen Entscheidungen, was es dann vielleicht zur Medaille hilft oder nicht hilft. Ja.
Du warst ja auch, du hast es erwähnt, bei den Olympischen Spielen in Paris mit dabei. Wie bereitest du denn dort die Athletinnen und Athleten auf die Wettkämpfe vor? Ist das bei einem Großevent anders als bei einer vergleichsweise kleine nationalen Meisterschaft oder spult man immer dasselbe Programm ab?
Na, das Wichtige ist die Routine und nichts anderes zu machen. Und gerade Paris, also das Wichtigste war dort Ruhe zu bewahren und der Ruhepol zu sein. Es ist selbst wenn man kein Athlet ist und dorthin kommt und im Olympischen Dorf steht, so beeindruckend, wie groß und wie viele Menschen da sind. Also da ist die Hauptaufgabe von uns Betreuern einfach, okay, alles wie zu Hause, die Routinen gleich zu machen. Ist natürlich, die Gegebenheiten sind nicht immer optimal dort, da funktioniert mehr Shuttle nicht oder natürlich ist das Haus nicht so, wie man es zu Hause gewohnt ist. Also da tut man sehr viel puffern und sehr viel einfach auch gute Laune verbreiten und sonst in der Vorbereitung ist ein Wettkampf jeder der gleiche. Also aufgewärmt wird bei den Olympischen Spielen genauso wie bei einer nationalen Staatsmeisterschaft zum Beispiel.
Das heißt, du bist auch tatsächlich Ansprechpartnerin, vielleicht ein Stück weit sogar Psychologin. Geht man da auf jede Sportlerin, auf jeden Sportler individuell ein? Gibt es da welche, die vielleicht ein bisschen mehr Lampenfieber haben und solche, die ein bisschen cooler sind?
Ja, die Sportler sind sehr unterschiedlich. Psychologin darf und will ich mich nicht bezeichnen, aber natürlich, man ist schon sehr enge Vertrauensperson. Vor allem die Athleten, die man tagtäglich kennt, mit denen man viel unterwegs ist. Da ist das abendliche Spazierengehen im Dorf eine Rolle oder zum Frühstück gemeinsam in die Essenhalle gehen, weil so manche Athletin sie einfach überwältigt ist und nervös ist und sich gar nicht in die Essenshalle gehen traut. Also da sind auch diese kleinen Gesten rund um den Wettkampf oder rund um die Physiotherapie eigentlich sehr wichtig. Ja.
Und es geht ja, hört man zumindest immer wieder im Spitzensport auch um die mentale Stärke. Ich habe schon oft gelesen, dass der Unterschied in den Top 10 in den verschiedensten Sportarten vielleicht leistungsmäßig gar nicht so groß ist, aber dass das Mentale den Unterschied ausmacht.
Ja, das ist einer der wesentlichsten Faktoren. Also zu dem Zeitpunkt, wo man bei dem Großereignis ist, sollte man körperlich soweit fit sein. Natürlich gibt es leider immer wieder Verletzungen oder Erkrankungen, aber man kann trainingstechnisch nichts mehr rausholen. Also das ist, man ist am Punkt dort und dann sind es die kleinen Feinheiten. Und man glaubt gar nicht, wie unsicher so manche Top-Sportler sind. Boah, der Gegner hat mich böse angeschaut oder hast du den gesehen, wie der herumläuft. Also es ist auch wirklich einfach die Präsenz, wie bewege ich mich in der Halle, wie bewege ich mich da im Dorf. Und da kann man natürlich auch, wir sind alle geschult, wir arbeiten alle in dem Bereich, also da kann man einfach mit kleinen Tricks ein bisschen helfen, ihnen das Lampenfieber zu nehmen.
Du hast das vorher schon erwähnt, es geht in deiner Arbeit nicht nur um die Vorbereitung der Athletinnen und Athleten, sondern auch um die Nachbereitung. Wie wichtig ist denn generell die Regeneration im Sport?
Sehr, sehr wichtig. Also sie haben zum Teil mehrere Wettkämpfe in kürzester Zeit. Ich nehme jetzt wieder Tischtennis her, die Sofia hat in Paris zum Beispiel immer um 8 oder 10 Uhr abends gespielt, bis sie dann wieder zurück war im Dorf. Da haben wir teilweise mit der Nacht gegessen, aber wir sind dann noch auf die Bank gegangen und haben mobilisiert und haben sie wieder vorbereitet, damit sie am nächsten Tag überhaupt wieder fit ist, dass sie aus dem Bett aussteigt und wieder das nächste Training oder den nächsten Wettkampf macht. Hätten wir das nicht gemacht, Essen ist genauso wichtig für die Regeneration und es ist nicht lustig, um 12 Uhr Mitternacht alleine in der Essenshalle zu sitzen, aber das sind ganz, ganz entscheidende Punkte. Wie mache ich das Abwärmen? Wie gehe ich nachher in ein Eisbad? Das ist sehr individuell. Das machen manche Sportler gerne, aber manche weniger. Wichtig ist immer, nichts Neues erfinden und auf die alten, gewohnten, erfolgreichen Dinge zurückzuführen. Ja.
Ja. Gibt es eigentlich ein spezielles Ereignis im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen, an das du gern zurückdenkst? Eine Anekdote, die du erzählen kannst und darfst natürlich?
Ja, so manches darf ich nicht erzählen.
Denke ich mir.
Weil so manches bleibt in Paris.
Schade.
Es ist schon spannend zu sehen, wie unterschiedlich manche Athleten und Athletinnen sind vor dem Wettkampf oder nach dem Wettkampf. Das sind andere Menschen zum Teil. aber man muss halt auch sagen, die haben jetzt 3-4 Jahre nur darauf hingearbeitet, alles auslassen und da reicht ein Gläschen Bier und sie sind lustig. Also das ist, war schon ganz witzig. Aber ja, es war einfach ein Wahnsinn, da im Dorf zu stehen. Man hat nur aus dem Haus rausgehen müssen und es sind tausende Menschen an dir vorbeigegangen von allen Nationalitäten. Allerdings ist jeder gleich, jeder hat sein Trainings gewonnen dann von der unterschiedlichsten Farbe. Ja. Und in der Essenshalle steht man und dann steht der Top-Tennisspieler, der Zverev neben dir oder eine Turnerin, die Simone Biles, und stört sich genauso wie du beim Essen an. Also das ist einfach dieses Gefühl, das, was da einfach so mitschwingt, das ist was ich nie vergessen werde. Und einfach diese Gleichheit und diese gemeinsame, und das ist auch ein wichtiges Ziel der Olympischen Spiele.
Ja. Mhm. Hannes, kommen wir zu einem anderen Thema. Wenn man an die nordische WM in Trondheim denkt, dann fällt einem auch natürlich die Aufregung rund um die manipulierten Sprunganzüge der norwegischen Skispringer ein. Ist Fairness im Spitzensport, in dem es ja klarerweise auch um sehr viel Geld geht, tatsächlich noch eine Kategorie?
Unbedingt, unbedingt. Aber leider Gottes, so wie Trondheim jetzt gezeigt hat, gibt's immer wieder, und das liest man dann ja meistens mit größeren Schlagzeilen als viele Erfolge, gibt es Bereiche, wo geschummelt wird, wo nicht Erlaubtes im Spitzensport kommt. Da ist es manchmal auch so, dass der Sport ein Abbild der Gesellschaft ist. Auch da passiert leider Gottes einiges, was nicht erlaubt ist. Für uns ist klar, auch für unsere Athletinnen, Athleten, für unsere Coaches, Fairness steht ganz oben, Erlaubtes und nur Erlaubtes wird von uns unterstützt und Missbrauch wird natürlich sofort geahndet. Ja. Also da sind wir natürlich sehr, sehr streng und es ist sehr, sehr schade, dass immer wieder solche Dinge auch im Spitzensport passieren.
Ich nehme an, es wird auch streng kontrolliert, aber hinken solche Kontrollen nicht naturgemäß immer ein Stück weit hinterher?
Genau so ist es. Das sind so gerade das Thema Doping. Da gibt es natürlich auch Spezialisten, die immer wieder vorne mit dabei sind. Aber für uns ist klar, wir geben hier nicht auf. Wir versuchen hier auch schon im Talentebereich ganz stark zu sensibilisieren, zu informieren, was hier alles möglich ist, was erlaubt ist. Natürlich geht man im Spitzensport immer an die Grenzen des Erlaubten. Ja. Das ist klar, das ist eine Gratwanderung. Aber wir versuchen hier ganz stark Einfluss zu nehmen, auch mit unserer Sportmedizin im Haus, die hier eine wesentliche Rolle spielt, dass hier einfach ganz klar festgestellt wird, was ist erlaubt. Und da möchte ich aber auch unsere Athletinnen und Athleten in den Vordergrund heben. Die sind fair, das sind super Persönlichkeiten. Die gehen an ihre Grenzen, an ihre körperlichen Grenzen. Natürlich wird technisch alles versucht auszuschöpfen, aber Fairness steht ganz oben.
Und das dürfte auch sehr gut funktionieren, denn die großen Skandale der jüngeren Vergangenheit waren allesamt anderswo und haben nicht Oberösterreich betroffen.
Und darüber sind wir sehr, sehr froh. Ja. Das passt für uns natürlich sehr gut. Ja, und soll auch so bleiben.
Natürlich, du hast das angesprochen, geht es im Sport auch immer wieder um Grenzgänge, aber auch um Innovationen. Viele Erfindungen wurden ja etwa im sportlichen Umfeld entwickelt und haben dann Eingang in den Alltag gefunden. Ich denke da an den Motorsport und die zahlreichen Errungenschaften technischer Natur, die es dort gegeben hat. Wie schmal ist denn deiner Meinung nach der Grat zwischen Innovation und unerlaubter Trickserei? Jetzt ganz generell gesprochen, nicht auf Oberösterreich bezogen.
Ja, natürlich schmal. Der Grad ist schmal, aber Wir bewegen uns hier beim Hochleistungssport tatsächlich im Grenzbereich, aber immer wieder dazu gesagt, im Grenzbereich des Erlaubten. Wir selber probieren immer wieder auch ans Limit zu gehen, andere Dinge zu probieren. Wer Valentin Pontus gesehen hat, der Anzug vom Goldmedaillengewinn aus Paris ist bekannt. Der hat hier einiges versucht und es ist aufgegangen. Ja. Vielleicht wissen nicht alle, dass die österreichischen Rodler auch deshalb so erfolgreich sind, weil die Firma Rübig aus Wels mit den Kufen hier spezielle Kufen entwickelt hat. Und auch das macht die Rodlerinnen und Rodler sehr, sehr schnell, so aus dem Wintersport. Also da gibt es schon immer wieder auch Möglichkeiten, wo man sich weiterentwickeln kann. Wir in unserem Bereich, wir haben keine Sportuniversität in Linz, aber wir arbeiten mit den Sportunis Innsbruck, Salzburg, Wien ganz gut zusammen. Wir probieren in anderen Bereichen einzusteigen, in der Regeneration zum Beispiel, wo wir uns sehr stark damit beschäftigen, weil so unsere Philosophie ist, trainieren dann alle 8 Stunden täglich, investieren dann alle und letztendlich gewinnen dann die, die sehr rasch sich wieder erholen, sich wieder regenerieren und am nächsten Tag wieder fit sind für Extremleistungen.
Ja. Theresa, es gibt im Spitzensport nicht nur Sonnenseiten, es gibt auch Schattenseiten und Sportlerinnen und Sportler haben immer wieder auch mit Verletzungen zu kämpfen, manchmal auch mit Verletzungen schwererer Natur und manchmal hat man so als Normalsterblicher den Eindruck, boah, die werden ganz, ganz schnell wieder fit. Selbst nach richtig schweren Verletzungen werden wieder fit, können wieder Hochleistungssport betreiben. Und es scheint oft viel, viel schneller zu gehen als bei Nichtsportlerinnen und Nichtsportlern. Habt ihr da irgendwelche Geheimrezepte?
Ja, das stimmt. Der Sportler hat einfach eine bessere Umfeldbetreuung. Wenn der Skifahrer, der Otto-Normal-Skifahrer stürzt, dauert es wahrscheinlich 2-3 Monate, bis er operiert wird. Der Profi-Skifahrer hat am nächsten Tag seine Operation. Somit kann am übernächsten Tag mit Physiotherapie gestartet werden. Also das ist einfach der große, wesentliche Unterschied. Regenerieren, heilen tut jeder Mensch gleich und individuell. Wie schnell die Narbe zugeht, hat keinen Unterschied, ob ich jetzt Sportler oder nicht Sportler bin. Aber es ist einfach die Umfeldbetreuung. Felix Hacker ist heuer in Kitzbühel im Abfahrtstraining nicht gestürzt, aber er hat sich dort das Kreuzband gerissen. Nach 5 Tagen war er bei uns im Olympiazentrum und hat seine erste Lymphdrainage bekommen und hat jetzt einfach ein tagtägliches Umfeldbetreuungsprogramm. Der Otto-Normalsportler wartet mehr, muss sich alles selbst organisieren. Mhm. Es wird nicht für ihn alles gemanagt. Das ist auch einfach ein großer, wesentlicher Faktor. Aber ja, ich kann aus Otto-Normalsportler auch so eine Umfeldbetreuung haben. Ich muss mal einen guten Therapeuten suchen, muss mal in irgendein Sportphysio-Institut gehen und wenn ich das Ziel habe, wieder fit und sportliche Höchstleistungen erreichen, kann das jeder schaffen.
Wenn du mit Sportlerinnen und Sportlern arbeitest, die gerade verletzt sind, in einer Verletzungspause sind, brauchst du da spezielles Fingerspitzengefühl?
Ja, schon. Also man kriegt da schon manches ab, was in dem Moment dem Athleten einfach zu viel ist. Ja. Ich habe mir selbst das Kreuzband gerissen, ich habe das einmal durchlebt, das hilft mir jetzt sehr, muss ich schon sagen.
Die Erfahrung, ne?
Die Erfahrung, da wirklich zu liegen und nichts tun zu können und ich war kein Spitzensportler mehr, sondern aber einfach diese Ruhigstellung und jetzt ein gewohntes Umfeld zu haben und alles ist mühsam und die Krücken fallen 1000 Mal am Tag um, also das ist einfach schon wirklich nervig, da braucht es einfach eine gewisse Ruhe, die das Team rundherum ausstrahlt und der Athlet darf schon mal grantig sein und darf schon mal nicht motiviert zu sein. Es ist immer ein Verlauf und es wird immer wieder besser und viel gut zu reden und gut an der Seite zu sein, ist da schon ganz wichtig. Allerdings darf man auch mal sagen, hey, es reicht, geh bitte nach Hause, schlaf dir aus, komm bitte morgen wieder. Also das darf dann auch mal sein.
Okay. Hannes, es gibt ja nicht nur den Spitzensport, es gibt auch den Breitensport, ein ganz großer Bereich. Was tut sich denn da im Sportland Oberösterreich?
Ja, unglaublich viel und das ist uns auch genauso wichtig. Es gibt ja den Satz, aus der Breite kommt man zur Spitze. Das stimmt in den meisten Sportarten, nicht in allen. Es gibt auch Superzellen, die von sich aus Weltklasse-Leistungen erbringen. Ich möchte hier wirklich auch Florian Brungrabe erwähnen, unser Paratriathlet, der die Silbermedaille in Paris errungen hat. Ein unfassbar toller Mensch und toller Athlet und sehr erfolgreicher Athlet. Aber in vielen Bereichen ist der Breitensport ganz, ganz, ganz wichtig. Es gibt Studien, die ganz klar feststellen, jeder in den Sport und Bewegung investierte Euro erspart 3 Euro im Bereich der Gesundheit. Gesundheit. Ein Satz, der für uns, die im Sport da tätig sind, einfach ja, eine richtig große Überschrift ist, weil wenn man so diskutiert, die Gesundheitsausgaben laufen davon, jeder in den Sport investierte Euro spart 3 Euro im Gesundheitsbereich, darf ich wiederholen. Und das ist unsere Motivation auch, wirklich ganz viele Initiativen zu setzen. Wir haben da wirklich Top-Vereine, 2500 Vereine. Wir haben 200.000 Ehrenamtliche im Sport in Oberösterreich. Also die sich wirklich einhauen, damit die Kinder im Ort, am Fußballplatz, wo auch immer sich bewegen. Und das ist für uns schon richtig große Motivation, die zu unterstützen, weil da passiert extrem Tolles. Und wir im Sportland Oberösterreich versuchen, das mit Initiativen zu unterstützen. Ein Beispiel ist die Kindergarten-Olympiade, findet jetzt Anfang Juni wieder im Sportpark Traun statt. Ja. Da sind jetzt schon 1500 Kinder wieder angemeldet aus Kindergärten. Die reisen hier an und wir setzen hier schon Initialzündungen für mehr Bewegung und Sport, vor allem im Kinder- und Jugendbereich.
Und du hast es vorhin angesprochen, ohne Breitensport gibt es auch keinen Spitzensport.
So ist es. Je mehr Talente wir zur Verfügung haben, je mehr wir begeistern können, diesen Weg zu gehen, desto größer ist natürlich die Chance, dass am Ende auch im Spitzensport Topleistungen erbracht werden. Nur wenn ich über Breitensport, Gesundheitssport rede, dann hat das auch eine riesige Bedeutung für uns, weil die Auswirkungen vom Sport, man kennt sie, aber oft sind sie einem doch nicht bewusst. Gerade in der jetzigen Zeit, wir wissen, dass Kinder, Jugendliche oft unter Druck stehen. Also die Auswirkungen von Bewegung und Sport auf das gesellschaftliche Leben, auf Gesundheit, auf Bildung, auf Integration, auf Gewinnen lernen, Verlieren lernen und. Also hier ist die gesellschaftliche Bedeutung des Sports immens groß und das möchten wir hervorheben und auch unterstützen.
Theresa hat gesagt, sie bietet ein Rundum-Paket für Spitzensportlerinnen und Spitzensportler. Welche Rundum-Pakete hat dann das Sportland für Vereine? Kann man sich beispielsweise zur Trainerin, zum Trainer ausbilden lassen oder dergleichen?
Ein super Beispiel, weil Trainer ist der Schlüssel aus meiner Sicht, wirklich der Schlüssel auch für langfristigen Erfolg, ist eine gute Trainerin oder ein guter Trainer. Wir versuchen hier sehr viele Initiativen zu setzen. Ich selbst weiß es, ich war 20 Jahre lang Landestrainer für Tischtennis. Ich weiß auch immer noch so diese Geschichte, die habe ich 3-4 Mal jährlich erlebt, wo ich gefragt wurde, was machst du? Und ich sage, ja, ich bin Landestrainer für Tischtennis. Oh, das ist aber cool. Wovon lebst du? Und damit war ganz klar, also die Bedeutung, der Stellenwert des Berufsbildes Trainer ist, außer jetzt im Fußball vielleicht oder im Tennisbereich, nicht vorhanden. Und das ist auch Motivation, weil wir wissen es. Wo es in den Vereinen topmotivierte Trainerinnen und Trainer gibt, dort passiert garantiert super Arbeit für den Nachwuchs.
Greifst du auch noch heute gelegentlich zum Tischtennisschläger?
Nein. Das ist vorbei. Ich habe lange genug gespielt und lange genug Trainer gewesen. Ich verfolge natürlich alle Erfolge noch von den Tischtennisspielerinnen und freue mich mit Sophia ganz besonders, weil sie schon zu meiner Zeit auch in Linz trainiert hat. Aber selber spiele ich nicht mehr.
Das heißt, du hast wirklich keinen Tischtennistisch zu Hause stehen?
Genau so ist es. Okay. Ich habe das lang genug gemacht und habe dann recht viel Freude gehabt mit vielen anderen Sportarten. Es war genau der Grund, alles andere zu machen. Tischtennis, glaube ich, habe ich genug gespielt in meinem Leben.
Theresa, bleiben wir beim Breitensport. Gibt es eigentlich ganz klassische Fehler, die Hobbysportlerinnen und Hobbysportler begehen können? Gibt es etwas, wovor du warnen kannst?
Ja, nicht am eigenen Körper zu horchen. Also eigentlich sagt einem der Körper, stopp, Pause, regenerieren. Der Schmerz ist einfach ein essentieller Faktor und der wird sehr, sehr lange ignoriert. Man glaubt, man muss laufen gehen, man glaubt, man muss das noch machen, obwohl man es eigentlich schon nicht mehr tun sollte. Man sieht in der Praxis echt Sachen, wo man dass sie denkt, das gibt's ja nicht. Der Arm ist seit Wochen eingeschlafen oder kribbelt oder ja, also es gibt schon ein paar Warnzeichen, wo man sagt, okay, bitte geh zum Doktor, geh massieren, regenerieren. Aber einfach am eigenen Körper horchen. Er sagt dann meistens, ey, bin ich fit oder bin ich nicht fit.
Das heißt, wenn es richtig wehtut, dann besser einen Gang zurückschalten.
Oder 3 Gänge zurück.
Oder 3 Gänge. Ja. Aber ist es nicht auch so, dass der Breitensport auch professioneller wird? Man kann sich viele Dinge übers Internet bestellen. Siehst du da einen Gefahrenbereich?
Ja, der Breitensport, also es gibt gerade die Rennradszene ist gerade sehr, sehr aktiv, aber auch die Laufszene und es wird immer professioneller. Also es kommen Hobbysportler, die sind besser informiert oder vor allem auch mit technischen Hilfsmitteln von der Wattkurbel bis über zum Whoop-Band. wo man, wenn man im Spitzensport arbeitet, hin und wieder denkt so, für was machst du das? Aber ja, das ist die Leidenschaft und ist ein Ziel, aber man darf nie vergessen, die arbeiten meistens 40 Stunden und schlafen nur 3 Stunden, weil sonst kennen sie die 3 Stunden Laufen nicht aus vor der Arbeit. Ja. Also da fehlt die Regeneration. Das ist der große Unterschied zum Spitzensportler, weil der hat, das ist sein Job, der hat den, hätte den Schlaf, den er braucht. Der Breitensportler hat meistens einen 40-50 Stunden Job daneben und das ist der große Unterschied und das darf man nicht unterschätzen. Und wenn sich ein Hobbysportler dafür entscheidet, er will so und so schnell beim Marathon laufen, dann muss man sich echt die Frage stellen, okay, reduziere ich meine Arbeit oder kann ich mich irgendwie für einen gewissen Zeitraum auch freispielen, damit das geht, weil meistens funktioniert so eine Doppelbelastung nicht gut.
Du hast es gesagt, wenn es richtig wehtut, 3 Gänge zurückschalten. Gibt es auch klassische Warnsignale, bei denen man unbedingt ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen sollte oder den Weg zur Physiotherapeutin finden sollte?
Ja, gerade so neurologische Erscheinungsbilder, Kribbeln, Einschlafen, irgendwas nicht mehr spüren, da brennt der Hut dann meistens schon. Allerdings auch, wenn ich nicht mehr schlafe. Also es gibt, wenn ich so ermüdet bin oder so drüber bin, dann kann ich einfach nicht mehr schlafen. Und das liegt dann nicht nur, weil ich müde bin, sondern weil der Körper einfach komplett überfordert ist. Also das sind auch schon wirklich große Alarmzeichen. Bitte geht's zum Arzt, geht's zum Therapeuten.
Therese, ich nutze jetzt deine Präsenz hier im Studio aus. Wenn du mich so ansiehst, einen stattlichen jüngeren Mann oder einen Mann in den besten Jahren, um der Wahrheit die Ehre zu geben, was würdest du mir raten in sportlicher Hinsicht? Was sollte ich tun?
Beweg dich täglich. Geh raus an die frische Natur, in die Luft und beweg dich. Mach irgendwas. Es gibt für jeden irgendeine Sportart oder irgendeine Bewegung, die ihm Spaß macht. Vieles ausprobieren, Neues erlernen. Man ist immer recht in einer Schiene, die man macht, kenne ich selber. Ich habe vor kurzem meinen Salsa-Kurs probiert. Katastrophen für mich, koordinativ, aber es war einfach wieder eine Herausforderung. Einfach sich selber herausfordern und ausprobieren, Spaß daran haben. Anfänglich ist es immer hart, was zu beginnen, aber nach ein paar Einheiten weiß man, okay, das ist was für mich oder nicht.
Und wenn es im Knie oder im Kreuz zwickt, dann darf ich dich anrufen, okay?
Ja.
Wunderbar. Welche Sportarten übst du denn selbst gern aus, jetzt neben Salsa?
Ja, das übe ich nicht aus. Ich habe es probiert, aber festgestellt, das ist nichts für mich. Ich bin früher gerudert, mache aber also auch wirklich leistungsmäßig, mache überhaupt nicht mehr. Das ist wie beim Hannes. Wenn man das einmal sehr, sehr intensiv tagtäglich gemacht hat, schiebt man es gerne beiseite. Ich bewege mich gerne in den Bergen, ob auf Skiern oder zu Fuß oder im tiefen Schnee. War gerade am Wochenende wieder, habe den letzten Schnee gesucht. Alles, was Spaß macht. Aber sehr, sehr abwechslungsreich und nichts konsequent und jeden Tag irgendwas anderes.
Hannes, wie hältst du dich fit?
Ja, bei mir müssen Bälle im Spiel sein. War es früher Tischtennis oder Fußball, ist es jetzt Tennis und Golf. Und gerade jetzt im Frühling, Sommer, wenn jetzt die schönen Tage wieder kommen, freue ich mich riesig, wenn es wieder ein paar nette Runden mit Freunden am Golfplatz gibt oder das eine oder andere Match mit meinem Sohn am Tennisplatz. Da freue ich mich schon drauf.
Kennst du eigentlich auch den berühmten inneren Schweinehund? Und lässt du ihn vielleicht auch manchmal gewinnen? Fällt dann manchmal das geplante Ballspiel aus oder der geplante Lauf oder was immer?
Ich lasse ihn nicht gewinnen, aber er gewinnt dann oder wann. Aber natürlich bin ich in einem Umfeld aufgewachsen und weiß es von meiner Geschichte her, dass Sport und Bewegung gut tut. Das spürt man sofort, wenn man mal weniger macht. Und dann schaffe ich es doch immer wieder, vor allem jetzt in diesen Sportarten, die Spaß machen, wo Bälle dabei sind, wo man mit Freunden unterwegs ist, dass man sich motiviert und wieder mehr tut.
Theresa, andere Leute verfügen vielleicht nicht über diesen Erfahrungsschatz wie Hannes. Bei manchen gewinnt der innere Schweinehund vielleicht doch öfter. Würdest du in so einem Fall eher schimpfen oder Verständnis zeigen?
Beides. Natürlich, wenn man einen harten Arbeitstag hat, man ist müde und sonstiges, es braucht schon wirklich, gerade in den Wintermonaten, große Überwindungen rauszugehen. Aber oft hat man Kinder, man hat einen Hund, man muss so und so rausgehen. Am Ende lohnt es sich. Und wenn ich nur einmal rund um einen Häuserblock gehe, habe ich mich mehr bewegt, als wie der Durchschnitt in Österreich, der ins Auto steckt, heimfährt und sich auf die Couch legt. Also, na, ich schimpfe eher.
Ja, wunderbar. Vielen Dank an Theresa Stöbig und Hannes Seier. Vielen Dank für die interessanten Einblicke in die Welt des Spitzensports und des Breitensports. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich hoffe, Sie sind nun genauso motiviert wie ich und ziehen dann gleich die Lauf-, Fußball- oder Tennisschuhe an oder gehen Salsa tanzen, aber auf jeden Fall ordentlich aufwärmen im Vorfeld. Hörbares Oberösterreich, Arbeiten fürs Land, ist der offizielle Podcast des Landes. Wir erscheinen jeden ersten Dienstag im Monat. Der Podcast ist auf allen gängigen Plattformen abrufbar. Einfach abonnieren und so keine Folge versäumen. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und eine schöne Zeit. Danke fürs Dabeisein.
Danke.
Dankeschön.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.